Ich möchte mit einer Frage beginnen heute Morgen wieder. Und zwar die Frage ist, liebst du alle Menschen gleich? Ist keine Trickfrage. Liebst du alle Menschen gleich oder vielleicht den einen mehr als andere? Ich hoffe, ihr seid alle gute Christen. Ihr liebt alle Menschen. Aber ich würde behaupten, es gibt Menschen, denen ihr ganz besonders zugewandt seid, die ganz besonders eure Aufmerksamkeit haben, die ganz besonders eine offene Tür haben bei euch, Zugang haben, die was gut haben bei euch, die Mist bauen können und sie sind trotzdem angenommen. Und das sind eure Familienmitglieder, oder? Besonders eure Kinder auch, wenn ihr Eltern seid. Unglaublich, wie vergebend Eltern sein können, gell? Und für mich ist Vatersein eine der großartigsten Erfahrungen in dieser Welt, auch eine der herausforderndsten. Aber ich werde nie vergessen, diesen Tag, an dem unsere Jungs, unsere Zwillinge geboren worden sind. Jennifer hat 48 Stunden tapfer gekämpft und dann war es doch ein Kaiserschnitt und ich war erst mit dabei in diesem OP-Raum und dann, während sie die Jennifer zugenäht haben, bin ich dann raus und bin dann in dieses Zimmer gekommen und da lagen diese zwei blutenden, schreienden, nackten Sünder. Und ich habe sie geliebt, vom ersten Moment an. Und das ist irgendwie schwer zu beschreiben, wenn man das so nicht selber erfahren hat. Ich konnte mir das gar nicht so vorstellen, bevor ich Kinder hatte. Aber plötzlich hast du dieses Vaterherz für deine Kinder. Da ist was Übernatürliches dran. Die sind ein Teil von dir und du hast sie lieb und du bist gewillt, dein Leben für sie zu geben. Du bist gewillt, alles für sie zu geben. Und du bist bereit zu vergeben, selbst wenn sie den größten Mist gebaut haben. Einige von euch haben auch das schon durchgemacht, gebetet, gefastet, gekämpft. Und es war überwältigend für mich. Und mit meinen Töchtern ging es mir genauso. Und es hat sich auch nicht geändert seither, diese Vaterliebe, dieses Vaterherz. Und ich kann das ehrlich sagen, dass ich euch lieb habe. Ihr seid meine geistliche Familie. Ich schätze euch. Aber ich glaube, wenn jetzt hier jemand reinstürmen würde mit einem Sturmgewehr und eins meiner Kinder backen würde und sagen würde, hier, einer muss sterben, also entweder er oder einer von ihnen. Ich hoffe, ich würde sagen können, hey, nimm mich stattdessen. Aber wenn es drauf ankommt, mein Kind oder einer von euch, sorry, ich fühle mich schlecht bei dem Gedanken, aber ich entscheide mich für mein Kind. Es tut mir leid, aber ich denke, ihr Eltern, ihr fühlt genauso. Und deswegen ist es so krass, was Gott der Vater für uns getan hat, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir frei sein können, damit wir versöhnt sein können. Und ja, Jesus wollte unseren Platz einnehmen, den Platz des Verbrechers am Kreuz, damit wir seinen Platz einnehmen können im Austausch. Die Theologen nennen das den Bund der Erlösung zwischen Vater und Sohn. Aber so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat. Die Welt sind wir Menschen in der Welt. Und so hat er uns geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben, Leben in Gemeinschaft mit Gott hat. Wie krass ist es, dass der Vater den Sohn gegeben hat? Was hat es für den Vater bedeutet? Wie sehr hat es sein Herz zerrissen? werden wir nie verstehen. Ich weiß nur, ich würde meine Söhne nicht geben. Auch nicht für euch. Tut mir leid. Mein Sohn? Nee. Und seit ich Kinder habe, verstehe ich das ein bisschen mehr. Ich erinnere mich gut dran an einen Abend, wo die Jungs dann zu Hause waren und sie lagen da in ihrem Bettchen, diese zwei kleinen Bündel. Und ich habe meine Predigt vorbereitet, habe an Johannes 3, Vers 16 gedacht, was ich gerade zitiert habe, und war im selben Zimmer, mein Büro, wo die Kids gelegen sind, und es hat mich getroffen. Und ich konnte gar nicht anders als zu weinen. Mir ist neu bewusst geworden, wo ich hier auf meine Söhne geschaut habe, was der Vater da für mich getan hat. Was für eine Liebe für mich, dass der Vater seinen Sohn gibt für mich. Und ich habe das natürlich immer gewusst, irgendwie so theoretisch, theologisch da oben. Aber mit diesem Vaterherz für meine Söhne habe ich es ein Stück weit mehr begriffen. Ich weiß nicht, ob wir es je verstehen werden. Und die Wahrheit ist, dass wir das Vaterherz haben als Väter für unsere Kinder, weil wir ein Abbild von Gott sind. Das ist ein Abbild von seinem Vaterherz. Im Epheserbrief, Kapitel 3, schreibt Paulus: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, heißt in der Elberfelder Übersetzung. Dass der Vater seinen einzigartigen Sohn für uns gegeben hat, dass Jesus unseren Platz eingenommen hat als Sünder, damit wir seinen einnehmen können, als Heilige. Das ist die Grundlage, dass Gott uns adoptieren kann als seine Kinder. In Jesus dürfen wir seinen Platz einnehmen als Kinder Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes. Aber sind wir nicht alle, sind nicht alle Menschen Kinder Gottes? We are the world, we are the children. Nee. Ich meine, viele glauben das, aber das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Nee, nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Auch nicht alle religiösen Menschen. Wir brauchen in der Bibel lesen, Jesus nennt die religiösen Leiter seiner Zeit ihr Schlangenkinder, ihr Teufelskinder. Ja, wir sind alle Geschöpfe Gottes, die er liebt. Aber im Johannesbrief 1, Vers 12 heißt es: So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist nicht nur eine leibliche, irdische Geburt, sondern eine geistliche Geburt. Wer sind Kinder Gottes? So viele Jesus aufnahmen, heißt es hier, die an seinen Namen glauben. Und Name bedeutet die Person, die sich durch Glauben mit Jesus identifizieren. Die bekommen das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Die werden geboren in Gottes Familie. Wenn ihr mitlesen wollt, Römer 8 wird die erste Stelle sein, die wir lesen. Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Wir dürfen unsere Augen zu dem allmächtigen, ewigen Gott erheben und wir dürfen Papa sagen. Aber Vater, das ist ein sehr persönlicher, ein sehr vertrauter Ausdruck. Wow, wir sind Kinder Gottes. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wer sind es? Ich bin ein Kind Gottes. Das ist der Hammer. Vor allem, wenn ich mir überlege, wer Gott ist und wer ich ist. Und wie sehr ich in mir selbst eigentlich wenig, wie wenig ich zu ihm passe. Ich meine, er ist der ich bin der ich bin's nicht. Er ist der Heilige, ich bin unheilig. Er ist treu, ich bin oftmal untreu. Er ist gerecht, ich bin ja immer wieder mal ungerecht. Er ist perfekt, ich bin unvollkommen. Er ist die Liebe in Person, ich bin oftmal lieblos. Er ist der Heilige, ich bin ein Sünder in mir selbst. Aber in Jesus, haben wir letzte Woche gelernt, bin ich ein Heiliger, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. In Jesus darf ich ein Kind Gottes sein. Oh, was für ein Geschenk. Ich bin mit Jesus hineingeboren in Gottes Familie. Ich bin in Jesus adoptiert als Kind Gottes. Und die Bibel sagt uns, vor Grundlage der Welt hat er uns erwählt als Kinder. Epheser 1 steht das, Vers 4. Er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt, also noch bevor er die Welt geschaffen hat, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und da können die Töchter auch dazu. Durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns adoptiert. Er hat uns auserwählt, vorherbestimmt zur Sohnschaft. Ich denke an das Begräbnis von einem Calvary Chapel Pastor in Amerika, das ich so über Video mitverfolgt habe. Und er ist relativ früh gestorben an einer Krankheit. Und die hatten so zwei eigene Töchter, Blondinen. Und dann hatten sie noch zwei afrikanische Mädels adoptiert. Und in Amerika ist es ja üblich, so einen Gedenkgottesdienst zu machen, wo dann Leute nach vorne kommen und Erinnerungen, Erlebnisse erzählen mit dem Verstorbenen. Und diese zwei Adoptivmädels, diese zwei schwarzen Mädels haben gesagt, wow. Die anderen zwei, ne, die hat Gott ihm einfach geschenkt. Aber uns hat er auserwählt. Uns hat er adoptiert. Und das ist, was Gott mit uns getan hat. In Jesus Christus hat er uns auserwählt aufgrund unseres Glaubens. Im Hebräer 2 lesen wir, Jesus nennt uns seine Geheiligten, seine Brüder. Es gibt diese Geschichte von zwei Geschwistern, zwei Brüdern, die sich in die Schule einschreiben lassen. Eltern kennen das, Schultermin, und Sekretärin sitzt da und sagt, okay, wie heißt du, wann bist du geboren? Am 10.08.2014. Und Bruder, wann bist du geboren? Oh, am 23.10.2014. Und die Sekretärin guckt und sagt, hey, das kann nicht sein. Und er sagt, ja, es kann sein, wir sind Brüder. Okay, die Wahrheit ist, einer von uns wurde adoptiert. Und die Sekretärin fragt, welcher von euch beiden ist denn das leibliche Kind und welcher wurde adoptiert? Und die haben geantwortet, wir wissen es nicht. Der Papa hat gesagt, dass er uns so lieb hat, dass er es vergessen hat. Und unser Gott ist natürlich nicht vergesslich, aber in ihm, in Jesus, sind wir und er liebt uns wie Jesus, den Einzigartigen, den eingeborenen Sohn. Und er nimmt uns an wie ihn, mit ihm. Ist das wunderbar? Was bedeutet das für uns praktisch, dass wir Kinder Gottes sind? In Jesus ist unsere Identität, Kinder Gottes. Das erste ist eine unbedingte Annahme, eine bedingungslose Annahme, eine Geborgenheit, eine Sicherheit. Ich würde sagen, das ist so eine der stärksten Identitäten, die wir haben, oder? Sohn zu sein, eine Tochter zu sein. Wenig prägt uns mehr als unsere Familie, als unsere Herkunft. Unsere Eltern. Und übrigens, deswegen macht es so viel Spaß, Kindergottesdienst zu machen für eure Kinder. Ich lerne so viel über euch. Ist euch schon aufgefallen, wenn du so 10 Minuten mit so einem 4-5-jährigen Kind verbringst? Ist total interessant. Wenn die dir was geben und die sagen, was sagt man? Oder irgendwie so, ach, ich lerne total viel über euch. Woher haben sie das? Ich weiß, woher sie es her haben. Unsere Familie, unsere Herkunft, das prägt uns. Die Beziehung zu den Eltern, die prägt uns. Geborgenheit prägt uns. Kinder, die Geborgenheit erfahren daheim, die Annahme erfahren, die haben eine Sicherheit, die haben ein Urvertrauen in ihrem Leben, dass es gut wird, die haben einen Mut, das Leben anzupacken, Kraft, Krisen zu meistern, Resilienz nennen die Psychologen das. Das ist ein großer Schatz. Und ich bin total dankbar für meine Eltern. Die waren nicht immer unbedingt einverstanden mit meinen Entscheidungen, aber ich wusste immer, dass sie zu mir stehen werden und dass ich immer willkommen bin daheim, egal was, dass sie mich nicht verleugnen werden, dass sie mich lieben und ich liebe sie auch. Und das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Und man merkt es bei Kindern, wenn wir im Sommer Camps machen, du siehst es an Kindern, ob daheim alles in Ordnung ist oder nicht. Ihr Lehrer, ihr seht das auch bei euren Kindern. Kinder, die sich geborgen wissen, die diese Sicherheit haben, dieses Urvertrauen haben, die leben anders. Und Kinder, die diese Geborgenheit nicht erlebt haben oder nur bedingt erlebt haben, wenn sie irgendeine Leistung bringen, die tragen eine Wunde in ihrem Herzen. Oft ein Leben lang mit sich herum. Das bringt eine große Unsicherheit in ihrem Leben. Das prägt. Söhne, die nicht gehört haben, was Jesus von seinem Vater gehört hat. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Männer, die vielleicht bis an ihr Lebensende versuchen, ihren Vater, der vielleicht schon seit Jahren verstorben ist, noch immer zu beweisen, dass sie gut genug sind. So auf die eine oder andere Art, so Getriebene im Hamsterrad drin. Das sind Dinge, die fürs Leben lang prägen können. Aber egal, wie deine Eltern drauf waren, egal, ob du mit Eltern oder ohne Eltern aufgewachsen bist, in Jesus hast du jetzt Gott als deinen Papa. Und Gott spricht zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen, ich liebe dich, ich mag dich. Oh, danke, Papa. Und das beruht nicht auf Leistung, das ist bedingungslos, völlig bedingungslos, das beruht auf Jesus allein. Das ist wunderschön. Bringt das nicht eine unglaubliche Sicherheit und Freiheit in unser Leben? Ich bin geliebt, ich bin angenommen von der wichtigsten Person in diesem Universum. Ich bin Gottes Kind. Ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Immer. Ich bin angenommen. Ich muss mich auch gar nicht irgendwie auffällig benehmen, damit ich seine Aufmerksamkeit habe. Nee, ich habe sie schon. Ich bin sein geliebtes Kind. Zweitens, Kinder leben einfach. Kinder glauben einfach. In Matthäus 18 hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass sie werden sollen wie die Kinder. Dieses einfache Gottvertrauen. Und kleine Kinder sind ehrlich. Kleine Kinder machen sich auch keine Sorgen, wenn ihr das schon bemerkt habt. Die machen sich keinen Stress. Wir machen unseren Stress, wenn sie sich keinen Stress machen. Das Leben von Kindern ist nicht kompliziert. Das Einzige, was Kinder wissen müssen, also ich rede jetzt von kleinen Kindern, ist, dass Mama und Papa da sind und dass Mama und Papa mich lieb haben. Dann ist die Welt in Ordnung. Über den Rest machen sie sich keine Sorgen. Ja, Gott ist dein Papa und Gott hat dich lieb. Und wir dürfen aus dieser Identität als Kinder Gottes leben. Das heilt unsere Gesetzlichkeit, die wir so natürlich in uns tragen. Ich muss mir seine Liebe nicht verdienen. Ich muss mir auch geistlich keinen Stress machen. Manchmal können wir Christen uns geistlich selbst tierisch unter Druck setzen. Vielleicht lesen wir irgendwie eine Biografie von irgendeinem Glaubenshelden, vergleichen wir uns und sind frustriert über uns selbst und hey Mann, wir bemühen uns und wir sind trotzdem noch weit von dem entfernt, was wir eigentlich sein wollen. Und ich denke, wir alle wünschen uns das, dass wir geistlich weiter wären, als wir schon sind. Geduldiger, liebevoller, stärker im Glauben. Und es ist gut so. Ich glaube, der Vater schätzt dieses Herz. Aber so, ich bin so veranlagt, ich will Geduld und ich will sofort. Aber Wachstum, geistliches Wachstum ist nicht was, was wir aus uns selbst, irgendwie so aus fleischlicher, aus menschlicher Anstrengung produzieren können. Geistliches Wachstum ist ein Prozess. Er braucht Zeit. Und so ein geistliches Baby, das muss erstmal nur essen und schlafen. Und ja, pupsen auch. Aber vor allem die Liebe der Eltern genießen. Und dann passiert alles andere automatisch. Die Schuhe werden so klein, die Hosen werden so eng. Das Kind wächst. Und es fängt an zu krabbeln. Und es fängt an zu gehen. Und es fängt an zu reden. Ganz natürlich, es wächst. Und vielleicht denken sich so Kleinkinder manchmal auch so, oh Mann, ich mache doch immer in die Windel, ich bin so ein Pupser. Oder ich würde so gern laufen wie mein großer Bruder, aber ach, ich bin so frustriert mit mir selbst. Ich mache so ein, zwei Schritte und dann haut es mich wieder hin, ich bin so ein Versager. Der Vater muss enttäuscht sein. Ist der Vater enttäuscht, ihr Väter? Nee, oder der hat eine ganz andere Perspektive. Er freut sich über jeden Schritt. Und er kennt unser Herz und er freut sich, wenn wir ihm gefallen wollen. Aber darüber hinaus hat er eine weitere Perspektive. Er sieht schon das Ende von dem Wachstumsprozess. Er sieht uns als reife, als erwachsene Menschen. Er weiß, wo dieser natürliche Prozess des Wachstums hinführt. Und er sieht auf uns in Liebe. Und ich denke, er wird uns antworten, hey, eines Tages wirst du eine wunderschöne erwachsene Frau sein, die weiß, wie man die Toilette benutzt. Und eines Tages wirst du ein starker Mann Gottes sein, der so sicher einen Schritt nach dem anderen setzt, der sicher durchs Leben geht. Das wird passieren. Ganz natürlich. Nur eine Frage der Zeit. Also wir müssen uns, gerade wenn wir jung sind im Glauben, uns keinen geistigen Stress machen. Oh Mann, ich muss mehr leisten, ich muss geduldiger werden. Ich weiß nicht, was Gott von mir will und soll ich die Susi heiraten oder die Babsi heiraten? Und oh Mann, ich verstehe das Buch der Offenbarung nicht. Aber so ein Stress ist kontraproduktiv. Wir sind Kinder, was müssen wir tun? Wir müssen essen, das Wort Gottes uns nähern. Wir müssen ruhen in Jesus und ihm vertrauen, den Papa lieben, ihm gehorchen, in dem, was wir schon verstehen. Na, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Dann werden wir wachsen, ganz natürlich. Das ist unser Part. Und das Coole ist, wenn wir so mit unserem Papa ganz einfach gehen, dann werden wir ihm automatisch folgen. Und er hält uns fest, er wird uns sicher führen. Wenn ich mit meiner kleinen Tochter Ella spazieren gehe, dann weiß sie nicht immer unbedingt gerade, wo sie jetzt hingeht oder was der schnellste Weg zum Ziel ist. Macht sich auch gar keine Sorgen darüber. Macht sich auch keine Gedanken, dass wir jetzt hier an der Straßenkreuzung stehen bleiben müssen und links und rechts schauen müssen. Nee, die hält sich einfach an der Hand fest mit mir und labert mir die Ohren voll, erzählt mir alles Mögliche über ihre Puppe, wie die heißt und wer da jetzt gerade Mama und Papa ist und so weiter und so fort. Und die genießt die Gemeinschaft mit mir. Und so an meiner Hand kommt sie sicher an das Ziel und ich halte sie. Ich pass auf, ich habe den Plan. Und so ist es mit uns Christen auch. Wir sind berufen, in einer engen Beziehung mit unserem himmlischen Vater zu leben. Wir schauen auf ihn, wir vertrauen ihm, wir bleiben im Gespräch mit ihm, wir hören auf ihn und er führt uns sicher durch unser Leben. Und weißt du was, tu das und dann wirst du im Willen Gottes sein. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, hat Jesus gesagt, ganz einfach. Und wenn dir dann darüber hinaus Gott noch was Konkretes, Spezifisches zeigen will, dann wird er so zu dir reden, dass du es verstehen kannst. Entspann dich. Ruhe in ihm. Halte die Beziehung mit Gott einfach, mach dir keinen geistigen Stress. Letzter Punkt, den ich heute machen möchte. Kinder sind Erben. Römer 8, wenn ihr noch da seid, Römer 8, Verse 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also wir sind Miterben Gottes mit Christi, einfach weil wir in ihm sind. Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und übrigens, ihr Frauen, ihr dürft euch gerne als Söhne sehen in diesen Versen, in diesem Sinn. Ihr seid geistlich gesprochen ein Sohn in diesem Bild. Warum? Ganz einfach, weil in der damaligen Kultur nur die Söhne geerbt haben. Bei uns ist es heute anders, aber damals war es so. Dafür dürfen wir Männer uns nächstes Mal als Braut sehen. Das wird für uns dafür herausfordernder werden, als für euch Frauen. Ja, die Bibel gebraucht unterschiedliche Bilder. Lasst euch davon nicht irritieren, okay? Was erben wir mit Christus? Erstens haben wir gesehen den Heiligen Geist, den Geist seines Sohnes in unserem Herzen. Also die Nähe Gottes in unserem Leben, die Beziehung mit Gott, die Kraft Gottes in uns, sein Leben in uns. Also wir könnten sagen, Gott selbst ist unser Erbteil. Und dann zweitens in Römer 8 haben wir auch gelesen, und das ist besonders begehrt, wir erben Leid. Ist das schön? Mitleiden mit Christus, heißt es da. Ja, wir sind Kinder des Königs und die Menschen, die den König nicht mögen, werden uns wahrscheinlich auch nicht so mögen. Das kommt mit dem Paket. Ist normal. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen, hat Jesus gesagt. Aber drittens, in Römer 8 sehen wir auch weiter, wir erben seine Herrlichkeit. Wir werden mit ihm verherrlicht werden. Also wir sind Erben als Königskinder von seinem Reich und am Ende vom Himmel. Vollendeter Form. 1. Petrus 1, Vers 4. Einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichten Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Hey, das ist beständig. Im Himmel ist nichts befleckt oder irgendwie getrübt. Es ist unverwelklich. Es wird nie alt werden. Wir werden den Himmel nie satt werden. Ungetrübte Herrlichkeit in Ewigkeit in einem verherrlichten Zustand. 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In der Offenbarung 21 lesen wir, Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also wir werden Gott sehen, Gemeinschaft pur, wir werden ihm gleich sein, Jesus gleich sein, hey, das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Das ist Himmel. Und viertens möchte ich so eine ganze Liste mal kurz aufführen, ohne da ins Detail zu gehen, was wir mit Christus erben. Hebräer 1, Vers 14, wir erben das Heil. Titus 3, Vers 7, ewiges Leben. Hebräer 6, Vers 17, Erben der Verheißung. 1. Petrus 3, Vers 7, Erben der Gnade des Lebens. Hebräer 11, Vers 7, Erben der Gerechtigkeit. Wir haben schon drüber gesprochen, wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus, das perfekte, sündenlose Leben, das er für uns gelebt hat, ist uns zugerechnet. Jakobus 2, Vers 5, wir sind Erben des Reiches. In Hebräer 1, Vers 2 heißt es, er, das heißt Jesus, hat er zum Erben aller Dinge gemacht. Also unserem Papa, Gott, gehört alles und mit Jesus erben wir alles. Also die Kinder von Jeff Bezos mit seinen 200 Milliarden Dollar, die sind arm im Vergleich zu uns. Wir erben alles. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Mit allem Segen, den Gott für uns hat. Also wir sind geistig über alle Maßen gesegnet. Fünftens, als Kinder des Königs erben wir seine Autorität. Und in diesem Wort schwingt viel mit. Wir erben gewisse Rechte, gewisse Privilegien, Vorrechte, auch Durchsetzungsmacht. In diesem Wort, das in unseren Bibeln je nach Übersetzung mit Macht oder Vollmacht oder Autorität übersetzt wird, das kann im Griechischen all diese Dinge bedeuten. Wir sitzen geistig gesprochen in Jesus, mit Jesus auf dem Thron, zur Rechten des Vaters. Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, da steckt der Vater seinem zurückgekehrten Sohn den Ring an und er bekleidet ihn, also ganz viele wunderbare Bilder da, aber dieser Ring, dieser Siegelring ist die Autorität, Geschäfte zu machen in seinem Namen, ihn zu vertreten. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, hat er ihnen Autorität gegeben, Vollmacht gegeben, in seinem Namen zu predigen, Evangelium zu verkünden, in seinem Namen zu handeln, für Menschen um Heilung zu beten, Dämonen auszutreiben und so weiter. Lukas 10, Vers 18, er sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der Verkläger der Brüder ist gefallen. Manfred hat es erwähnt. Der hat keinen Job mehr. Siehe, ich habe euch die Macht oder die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Bilder für okkulte Mächte. Und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Also wir müssen keine Angst haben als Gottes Kinder vor okkulten geistlichen Mächten. Gleichzeitig warnt Jesus hier aber auch von geistlicher Vollmacht eingenommen zu sein. Er sagt dann gleich weiter, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und genauso wie die Jünger sind auch wir als Königskinder Handlungsbevollmächtigte. Wir sind der Leib Christi auf Erden. Darüber werden wir noch konkreter sprechen. Aber wir haben Autorität, wir haben Vollmacht von ihm, um uns, um seine Geschäfte zu kümmern, wenn wir so sagen wollen. Matthäus 28, Vers 18 hat Jesus gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und nun geht ihr hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist, dass Gott in uns ist. Wir dürfen mit seinem Wirken rechnen, wenn wir das Evangelium verkünden und wenn wir in seinem Namen anderen Menschen dienen. In der römischen Kultur war Adoption oft mit der Absicht verbunden, eine Position weiter zu vererben. Von 27 vor Christus bis 68 nach Christus wurde die Macht über das römische Reich durch Adoption weitergegeben. Der erste römische Kaiser Augustus hat zum Beispiel seinen Stiefsohn Tiberius adoptiert und hat ihn so zu seinem Nachfolger gemacht. Ebenso waren Trajan, Hadrian, Marcus Aurelius, Nero, das waren alles Adoptivkaiser. Und ein adoptierter Sohn, der hat alle Rechte und Pflichten, aber auch alle Schulden seiner alten Familie verloren. Sein altes Leben wurde sozusagen ausgelöscht. Das erfahren wir in der Taufe bildlich. Und im Gegenzug gewann er alle Rechte, aber auch alle Verpflichtungen seiner neuen Familie. Und seht ihr, das ist mit uns geschehen, als wir Jesus angenommen haben. Wir haben unser altes Leben hinter uns gelassen. Wir schulden dem nichts mehr. Wir sind keine Schuldner mehr, dem Fleisch, den sündigen Impulsen. Wir haben keine Verpflichtung mehr der Sünde oder der gottlosen Welt gegenüber. Die ist für uns gestorben und wir für sie. Alle unsere Schulden sind beglichen. Und wir haben jetzt Familie gewechselt. Wir sind adoptiert in eine neue Familie. Wir sind jetzt neue Menschen in einer neuen geistlichen Familie mit einem neuen Vater, mit einem neuen geistlichen Leiter. Und jetzt schulden wir ihm unser Leben. Wir sind seine Vertreter, seine Handlungsbevollmächtigten. Römer 8, Vers 14 heißt es, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Also Kinder lassen sich von ihm leiten. Und die Bibel gibt uns hier jetzt nicht nur so ein Bild von einem Kleinkind, in dem Sinn, ihr sollt werden wie die Kinder in ihrem einfachen Gottvertrauen. Nee, wir haben hier auch ein Bild von einem erwachsenen, erbberechtigten, adoptierten Sohn, der seine Rechte und Pflichten auch wahrnehmen soll und kann. Also wenn wir von unserer privilegierten Stellung als Kinder reden, dann reden wir auch über geistliche Reife. Und Gott will, dass wir da reinwachsen. Er will nicht, dass wir geistliche Babys bleiben. In einem gewissen Sinn sollen wir in unserem Glauben wie Kinder einfach bleiben, aber wir sollen reinwachsen in diese Rolle als bevollmächtigte Söhne und Töchter. Ich habe vor längerer Zeit mal einen Artikel gelesen über einen 54-jährigen Mann aus Phoenix in Arizona, der wie ein Baby lebt. Also der trägt Babykleidung, der lutscht an Schnuller, der isst Babynahrung, er wohnt in einem Haus mit so überdimensionalen Babymöbeln, Babyeinrichtungen. Und er gibt sich die allergrößte Mühe, nicht die Toilette zu benutzen, sondern in die Windel zu kacken. Wie findet ihr das? Das ist bizarr, oder? Das ist total verrückt, also verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Total unpassend, total traurig. Aber manchmal leben Christen So, und das ist tragisch, genauso tragisch. Sind bevollmächtigte Königskinder, wir sind Erben, aber dann leben manche wie so unreife Kleinkinder, geistlich gesehen. Paulus schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth, das war so die Kindergartengemeinde im Neuen Testament. Und er schreibt zu ihnen: Ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, also vom Heiligen Geist beherrschen, sondern als zu Fleischlichen, also vom Fleisch, von ihren eigenen sündigen Impulsen beherrschten, Getriebenen, Dominierten. Als zu Unmündigen in Christus, also ihr seid geistlich wie Kleinkinder, sagt er auf gut Deutsch. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also die waren von sich eingenommen statt von Jesus. Denen ging es darum, ihr kleines Reich zu bauen statt Jesu Reich. Die hatten so Grüppchen in der Gemeinde, Gruppierungen, Spaltungen, Entzweiungen, Parteiungen. Die haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Petrus. Und sie waren eifersüchtig und neidisch und aufgeblasen und haben Positionen geliebt und waren überheblich. Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unruhen, schreibt Paulus im 2. Korinther 12. Da gab es Typen in der Gemeinde, die haben so eine super geistliche Fassade gehabt, aber die wollten sich groß machen. Die wollten Nachfolger für ihr kleines Grüppchen gewinnen, so ihren eigenen Fanclub aufbauen, Menschen hinter sich nachziehen. Und das haben sie unter anderem dadurch gemacht, auch dass sie über den Apostel Paulus schlecht geredet haben und ihn verleumdet haben. Und ihr könnt lesen, Paulus schreibt, ja, ich bin der größte Depp, ja, wir sind die Letzten von allen, wir Apostel in euren Augen. Und Paulus schreibt ihnen, Leute, das ist Kleinkinderkram, das ist geistliche Unreife. Er schreibt ihnen, ihr gehört Christus, wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Was rühmst du dich? Jakobus schreibt, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und hey, das passt nicht zu Jesus. Das passt nicht zu einem Kind Gottes. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, milde oder gütig, folgsam bzw. nachgiebig, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Philipperbrief schreibt Paulus, habt diese Gesinnung, diesen Sinn Christi, Demut, Dienerherz. Er sagt, achtet einer den anderen höher als euch selbst. So sollen wir ticken als Kinder Gottes. Und da kann sich ja jeder mal selbst an der Nase nehmen und selbst fragen, lebe ich in dieser göttlichen Weisheit? Habe ich diese Einstellung, diesen Sinn Christi? Bin ich fleischlich gesinnt noch, irdisch gesinnt oder geistlich gesinnt? Was ist mir wichtig? Lebe ich als Königskind, als Kind meines himmlischen Vaters oder lebe ich halt wie so ein Kind dieser Welt? Lasse ich mich vom Heiligen Geist beherrschen oder folge ich meinen sündigen Impulsen in mir, meinen selbstsüchtigen Wünschen, meinen Gefühlen von mir aus, von denen ich mich treiben lasse, vielleicht auch verletzte Gefühle. leben wir in faulen Kompromissen, wie die Korinther. Gehen wir in die Gemeinde und spielen so unsere Rollen und haben den Fischaufkleber am Auto und das christliche T-Shirt und will man daneben noch im Dreck, im Sandkasten der Welt. Das passt nicht. Geht es um uns oder geht es uns um Jesus? Leben wir fürs Reich Gottes oder leben wir für unser eigenes kleines Reich? Was wollen wir denn? Soll er der König sein oder wollen wir der kleine König sein von was immer? Wir sind Kinder Gottes. Seht, welche eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes sein, so heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Königskinder. Wir sind Erben. Wir sind bevollmächtigte Vertreter. Wir sind zugerüstet mit allem, was wir brauchen. Mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Wort, mit seiner Liebe nehmen wir diese Verantwortung wahr. Leben wir das aus, wer wir sind in Christus. Leben wir wie Königskinder oder leben wir noch als Sklaven der Sünde? Wir müssen das nicht mehr. Wir sind jetzt in Christus und Christus in uns. Wir sind Heilige, haben wir letztes Mal gelernt. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind angenommen, wir sind geliebt, wir sind bevollmächtigt, wir sind mit einem herrlichen Erbe beschenkt. Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Das möchte ich, dass du dir das mitnimmst in diese Woche. Das ist deine Identität. Und ich möchte dich ermutigen, jeden Morgen, wenn du dich in den Spiegel guckst, dass du sagst, guten Morgen, heiliger Günther. Also nicht du, das wäre komisch, ne? Das wäre irgendwie eine gestörte Identität, gell? Aber sag guten Morgen, Heiliger, wie immer du heißt. Und ruf dir das ins Bewusstsein. Du bist ein Kind Gottes, ein Königskind. Und dann geh in dieser Identität, in diesem Bewusstsein in den Tag. Und leb wie ein Kind Gottes. Amen? Amen. Gut, Amen. Lieber Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir so wunderbare Bilder haben. Danke, dass es die Wahrheit ist, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Und ich bitte dich, brenne das in unser Herz, Vater. Ich bitte dich, dass du uns hilfst durch deinen Geist, dass es vom Kopf wirklich hier ins Herz lebt, hier ins Herz geht und dass es unser Leben prägt, Herr, dass wir anfangen, wie Kinder Gottes zu leben, in dieser Freiheit, in dieser Zuversicht, in dieser Geborgenheit, ja, aber auch in dieser Verantwortung und in dieser Leidenschaft für deine Ehre, Herr, und für dein Reich. So füll uns mit deinem Geist und stärke uns und segne uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns noch das Vaterunser zum Abschluss beten und dann singen wir ein Lied zusammen. Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Ist das wunderbar? Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.